Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung hat für Corona-Risikopatienten neuartige Medikamente beschafft. Bundesgesundheitsminister Spahn teilte mit, 200.000 Dosen würden ausgewählten Unikliniken zur Verfügung gestellt. Die Mittel basieren auf Antikörpern und können nach bisherigen Erkenntnissen in bestimmten Fällen den Krankheitsverlauf abschwächen. In der EU sind sie noch nicht zugelassen, in den USA haben sie eine Notzulassung. Dort wurde der vorige Präsident Trump damit behandelt.
Ein Pieks, der Hoffnung machen könnte. Neben Impfdosen hat das Bundesgesundheitsministerium jetzt auch zwei neue Medikamente gegen Covid-19 gekauft. Sie sollen in der Therapie von Infizierten helfen. Das Coronavirus hat an seiner Oberfläche sogenannte Spike-Proteine. Damit dockt es an die menschliche Zelle an, um sich zu vermehren. Der medizinische Wirkstoff soll diesen Prozess verhindern. Dem Menschen werden Antikörper gespritzt, die sich an das Spike-Protein heften. Es kann dann nicht mehr an die menschliche Zelle andocken. Zwar ist das Medikament noch nicht offiziell zugelassen, im Einzelfall hat die zuständige Behörde aber den Einsatz erlaubt, weil es zurzeit keine alternative Therapie gibt. Behandelt werden können demnach in bestimmten einzelnen Fällen Covid-19 erkrankte Erwachsene mit milden oder moderaten Symptomen und Risiko für schwere Verläufe. Eine Anwendung erfolgt nach individueller Nutzen-Risiko-Abschätzung der behandelnden Ärzte, erläutert der Gesundheitsminister in einer Pressemitteilung dazu. Eingesetzt werden soll das Medikament zunächst in ausgewählten Universitätskliniken. Wegen der eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten solle man aber die Erwartungen nicht zu hoch schrauben.
Ich glaube, momentan in der Expertengemeinschaft geht keiner davon aus, dass das Medikament ist, das in der Pandemie jetzt den Schalter umlegt. Also dass es der Heilsbringer oder das heilsbringende Medikament ist.
Für die Grünen kommt zudem der Kauf zu spät. In den USA sei es schon im Einsatz.
Mich sorgt sehr, dass wir bei einem so wichtigen ergänzenden Baustein in der Pandemiebekämpfung erst jetzt reagieren. Angesichts von 50.000 Toten und schon über 2 Monaten, wo dieses Medikament im Markt zugelassen ist und eingesetzt wird, ist es viel zu spät und wir hinken in der Strategie wieder hinterher.
Deshalb müsse schnellstmöglich nachbestellt werden. Die Grünen befürchten, dass sonst ähnlich wie bei den Impfstoffen zu wenig vorhanden sei.
Die Bundesregierung befürchtet massive Störversuche während der Corona-Impfkampagne. In einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen heißt es, zwar gebe es noch keine konkreten Hinweise darauf, aber es bestehe eine so wörtlich abstrakte Gefährdung für Pharmaunternehmen, Impfzentren, Transporte und Lagerstätten. Im Inland gehe sie von Impfgegnern, Corona-Skeptikern und Verschwörungstheoretikern aus. Hinzu komme das Risiko von Spionage und Sabotageversuchen ausländischer Geheimdienste.
In den Niederlanden sind Proteste gegen die Corona-bedingte Ausgangssperre eskaliert. Wie hier in Eindhoven bewarfen hunderte gewaltbereite Demonstranten die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern. Sie setzten Autos in Brand und richteten im Hauptbahnhof erhebliche Sachschäden an. Auch in Amsterdam gab es Krawalle. Die Ausgangssperre war gestern Abend erstmals in Kraft getreten. Die Bürger müssen von 21 Uhr bis 4.30 Uhr zu Hause bleiben. Um die grenzüberschreitende Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, gelten in Deutschland seit Mitternacht strengere Auflagen bei der Einreise. An mehreren Flughäfen kontrolliert die Bundespolizei deswegen verstärkt, ob die digitale Anmeldung ausgefüllt wurde und ein negativer Corona-Test vorliegt. Beides ist inzwischen Voraussetzung für eine Einreise aus den rund 25 Ländern, die als Hochrisikogebiete eingestuft wurden. Wer den Test verweigere, werde zurückgewiesen, erklärte die Bundespolizei.
Die Schließung von Schulen wegen der Corona-Pandemie bleibt umstritten. Während Mediziner wegen der Ansteckungsgefahr eindringlich vor Präsenzunterricht warnen, befürchten Bildungspolitiker Nachteile vor allem für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf. An vielen Schulen gibt es mit der Digitalisierung des Unterrichts Probleme.
Die 9-jährige Lea geht in die 2. Klasse. Heute bekommt sie Hausaufgabenhilfe in der Arche in Berlin, einer christlichen Einrichtung für sozial benachteiligte Kinder. Kontakt zu ihrer Grundschullehrerin hat sie kaum.
Hast du gar keinen Videounterricht?
Nein.
Ach so. Und wie kriegst du dann deine Aufgaben?
Meine Mama geht mit mir zu der Schule und holt das ab.
Durch die Schulschließungen würden viele Erst- und Zweitklässler gar nicht mehr richtig lesen und schreiben lernen, sagen die Arche-Mitarbeiter. Mit dramatischen Folgen für die Zukunft.
Wir haben dann vielleicht nicht nur 15% der Schüler, die funktionale Analphabeten sind mit 15, sondern wir haben dann vielleicht 20 oder 25%. Und die Frage ist, ob wir uns das als Gesellschaft leisten können und leisten wollen.
Bildungsverbände fordern deshalb, Sozialarbeiter in die Familien zu schicken. An dieser Schule in Bremen gibt es das Konzept schon. Ist ein Kind digital nicht erreichbar, kommt ein Sozialpädagoge nach Hause. Außerdem hat das Land Bremen alle Schulen mit 100.000 iPads ausgestattet. Und schon seit 2015 gibt es eine digitale Lernplattform.
Jetzt haben wir einen einheitlichen Standard. Das hilft, glaube ich, auch vergleichbare Bildung eben anzubieten und eben die Bildungsschere zumindest an dem Punkt etwas zu verkleinern.
Lea in Berlin bekommt hingegen vom Land weder digital noch sozial Unterstützung.
Versorgungsengpässe und politische Querelen behindern das Vorgehen gegen die Corona-Pandemie in Brasilien. Das größte Land Lateinamerikas verzeichnet nach den USA die meisten Corona-Toten weltweit. Besonders betroffen ist die im Urwald liegende Millionenstadt Manaus. Dort fehlt es in den Krankenhäusern an Sauerstoff für die Beatmung der mit dem Coronavirus infizierten Patienten.
Es ist Verzweiflung, die Alice Gomez überwältigt. Ihre Mutter braucht ein Beatmungsgerät, aber im Krankenhaus ist keins frei. Nun machen ihr die Ärzte kaum noch Hoffnung. Alles, was ich will, ist, dass meine Mutter eine Chance hat. Zu den Angehörigen dringen nur wenige Informationen durch. Die Klinik ist überfüllt und überfordert, Intensivbetten sind belegt, Sauerstoff ist seit gut einer Woche Mangelware. Stundenlang warten Hunderte deshalb vor Abfüllanlagen, um ihre Angehörigen zu Hause zu beatmen. Die zweite Corona-Welle trifft Manaus hart, wohl auch, weil das Virus mutierte. Fast routiniert begraben sie die Toten. Bis zu 200 Beerdigungen sind es täglich, 7-mal mehr als vor der Pandemie. Ärzte sagen, Brasiliens Regierung trage durch ihre Untätigkeit eine Mitschuld.
Sicherlich hätte dieser Kollaps vermieden werden können. Denn je mehr sich das Virus ungehindert vermehren kann, desto wahrscheinlicher ist, dass es Mutationen gibt. In Rio geht das Leben recht unbekümmert weiter. Wohl auch, weil der Präsident das Virus stets verharmlost und an einer Impfung zweifelt. Inzwischen wird geimpft, auch weil Bolsonaros politische Gegner Druck machten und eigene Abkommen mit Herstellern vereinbarten. Wegen des schleppenden Impfstarts wächst auf der Straße die Wut auf Bolsonaro. Hunderte fordern seine Absetzung angesichts steigender Infektionszahlen.
Die USA und die Europäische Union verurteilen die Gewalt von Sicherheitskräften bei den Demonstrationen in Russland. Nach Angaben ihres Außenbeauftragten Borrell berät die EU morgen über weitere Schritte. In rund 100 Städten hatten gestern Zehntausende für die Freilassung des Oppositionellen Nawalny und gegen Präsident Putin demonstriert. Bei den Protesten sind nach jüngsten Angaben von Bürgerrechtsorganisationen mehr als 3.500 Menschen festgenommen worden. Der Umgang mit den Protesten in Russland beeinflusst auch die Diskussion über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Grünen-Chefin Baerbock fordert einen endgültigen Baustopp. Das umstrittene Projekt konterkariere alle EU-Sanktionen gegen Russland, sagte Baerbock dem ARD-Hauptstadtstudio. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig erklärte dagegen, bei aller berechtigten Kritik an Russland sei es wichtig, im Dialog zu bleiben und an Nord Stream 2 festzuhalten. Durch die gut 1200 Kilometer langen Leitungen soll künftig Erdgas von Ust-Luga an der russischen Ostseeküste bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern transportiert werden. Die letzten etwa 150 Kilometer fehlen noch.
Hier liegen sie auf Halde. Tausende von Röhren, die eigentlich auf dem Grund der Ostsee verlegt werden sollen. Doch gegen Firmen, die am Bau beteiligt sind, haben die USA Sanktionen angedroht. Man müsse unbedingt weiterbauen, sagt Ministerpräsidentin Schwesig im Bericht aus Berlin. Angesichts zunehmender Kritik warnt sie die Gegner der Pipeline.
Dass diejenigen, die schon immer gegen das Pipeline-Projekt waren, jetzt auch nicht die Situation nutzen dürfen, um das Pipeline-Projekt zu stoppen. Denn es ist wichtig, dass Deutschland jetzt mit Russland im Dialog bleibt, gerade in diesen schwierigen Zeiten.
Und die Situation in Russland ist schwierig. Gestern heftiger Polizeieinsatz gegen Demonstranten. Die Behandlung der Opposition und ihres Anführers Alexei Nawalny lässt sogar die europäischen Christdemokraten jetzt über einen Baustopp nachdenken.
Angesichts auch der Entwicklungen jetzt in Russland müssen auch wir Europäer das Projekt nochmal neu auf den Prüfstand stellen. Es geht jetzt nicht nur um Gasfragen, es geht nicht nur um Wirtschaftsfragen, es geht jetzt vor allem um Wertefragen.
Aber sollte man deswegen das 9,5 Milliarden Projekt kurz vor dem Ziel stoppen? Ja, sagen die Grünen, denn es helfe in letzter Konsequenz nur dem Kreml.
Diese Pipeline konterkariert die geostrategischen Interessen der Europäer, ist ganz gezielt gegen die Ukraine gerichtet. Sie ist eine Wette gegen die europäischen Klimaziele und konterkariert alle EU-Sanktionen gegenüber Russland und ist damit ein wirklich absolut fatales Projekt.
Spätestens die jetzige Debatte zeigt, Nord Stream 2 war nie ein rein wirtschaftliches Projekt. Außenpolitisch steckt die Bundesregierung daher in der Zwickmühle. Wird der Bau fortgesetzt, könnte das Verhältnis zur neuen amerikanischen Regierung belasten. Wird der Bau gestoppt, wird das die ohnehin schon schwierigen Beziehungen zu Moskau weiter verschlechtern.
In China sind 11 verschüttete Bergleute lebend aus einer Goldmine geborgen worden. Sie waren 2 Wochen unter Tage eingeschlossen nach einer Explosion in 600 Meter Tiefe. Chinas Bergwerke gelten als besonders unsicher. Jedes Jahr kommen dort tausende Kumpel ums Leben.
Es sind die Schwächsten, die die Helfer als erstes aus dem Schacht holen. Die Augen haben die Bergleute abgedeckt, um sie vor dem Sonnenlicht zu schützen. 14 Tage hatten sie in etwa 600 Meter Tiefe ausgeharrt. Vor einer Woche hatten die Rettungskräfte erste Lebenszeichen von den Bergleuten bekommen. Die Helfer bohrten Löcher in den Schacht und ließen an Seilen Nährstofflösungen in die Tiefe. Später hätten die Verschütteten einen Zettel mit der Bitte um Medikamente und Verbandszeug hochschicken können, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur. Ein Bergmann ist kurz nach der Explosion ums Leben gekommen. Nach 10 noch Verschütteten wird weiterhin gesucht. Die lokalen Behörden berichten, sie seien erst mehr als einen Tag nach dem Unglück informiert worden. Die Rettungsarbeiten hätten sich dadurch verzögert. Chinas Gruben gelten vor allem wegen schlechter Sicherheitsvorkehrungen und mangelnder Aufsicht aufgrund von Vetternwirtschaft als die gefährlichsten der Welt.
In der Fußball-Bundesliga hat Hoffenheim die Abstiegssorgen des 1. FC Köln vergrößert. Die TSG besiegte Köln mit 3:0. Die Tore erzielten Baumgartner und zweimal Kramaric per Elfmeter. Zuvor hatte Rekordmeister Bayern München auf Schalke mit 4:0 gewonnen.
Schalke 04 in Blau-Weiß begann selbstbewusst in der 11. Spielminute mit der Chance zur Führung. Marc Uth scheitert am ehemaligen Schalker an Manuel Neuer. Schalke mit einigen Möglichkeiten, aber Bayern mit der Führung. 33. Spielminute, die Flanke von Kimmich, der Kopfball von Müller. Der deutsche Meister standesgemäß. Aber Schalkes Trainer Christian Groß hatte seiner Mannschaft ein mutiges Auftreten verordnet, das aber nicht reichte. Robert Lewandowski mit seinem 23. Saisontor. Wieder war der Vorlagengeber Joshua Kimmich. Schalke spielte nicht wie ein Tabellenletzter, aber in den Schlussminuten das Ergebnis doch deutlich. Thomas Müller mit seinem zweiten Treffer, Kimmich mit seiner dritten Vorbereitung. Fast mit dem Abpfiff das 4:0. Alaba profitiert von dem einzigen Fehler des ansonsten stark spielenden Ralf Fährmann im Tor der Gastgeber. Der FC Bayern nutzt die Vorlagen der Konkurrenz und setzt sich an der Tabellenspitze weiter ab.
Die Tabelle, die Münchner bauen mit dem Sieg ihren Vorsprung auf den zweiten Leipzig auf 7 Punkte aus. Dahinter folgen Leverkusen, Wolfsburg, Mönchengladbach und Frankfurt. Die zweite Hälfte beginnt mit Stuttgart vor Hoffenheim, Hertha BSC auf Platz 14. Am Tabellenende bleibt Köln auf dem Relegationsrang, dann Mainz und Schalke auf den Abstiegsplätzen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. Januar.
Bevor sich das Tief, das vom Ärmelkanal zu uns zieht, auflöst, sorgt es im Südwesten zeitweise für neue Schneefälle, die sich langsam ausbreiten. Am Tag oft dichte Wolken und vom Süden bis in die Mitte Schnee, in tieferen Lagen teilweise Schneeregen, im Nordosten Schnee, Graupel und Regenschauer mit einzelnen Gewittern, in den Hochlagen im Süden stürmische Böen. In der Nacht +2 bis -13 Grad, am Tag -3 Grad in den östlichen Mittelgebirgen, +5 Grad an der Nordsee. Am Dienstag immer wieder Schnee vom Westen bis in den Südosten. Dazu ist es windig. Im Bergland stürmische Böen. Im Nordwesten teilweise Regen. Am freundlichsten wird es im Südwesten sowie im Nordseeumfeld. Am Mittwoch wird es im Westen milder, am Donnerstag folgen mit einem kräftigen Wind teilweise ergiebige Regen- und Schneefälle.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Hoffnung im Kampf gegen Corona, was bringt das neue Antikörpermedikament und bittere Bilanz, was bleibt 10 Jahre nach dem Aufstand in Ägypten? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.